much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
A woodchuck could chuck no amount of wood, since a woodchuck can't chuck wood.
But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck?
Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood?
A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood.
Oh, shut up.
Wait a minute. Follow me.
Hang on a minute. Who put you in charge? And who the hell are you anyway?
I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey in the constellation of Casterbarus. I'm 903 years old, and I'm the man who's going to save your lives and all 6 billion people on the planet below. You got a problem with that?
No.
In that case, Halsey!
Komport Nummer 372, Drosselkomm. Los, zwitscher, du Drossel. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 372. Komport, den ich am heutigen... Gleich sagt's was. Sag
was. It is 9:55.
Jawohl. Freitag, dem 26. April 2013 aufgenommen habe. Heute haben wir gedrosseltermaßen Tag 116. Das Intro nebenbei habe ich einmal aus Die Radio Wissen, die das wiederum aus dem Videospiel gehabt haben werden, und aus dem Doktor wer noch gleich 2007 aus der Weihnachtsfolge geklaut. Aber ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, sind nicht so sehr zwitschernde Vögel, wobei die in Teil 3 eine gewisse Drossel da irgendwie mehrfach auftaucht. Was es hier aber wieder gibt, sind die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia mit Vögeln, die komische Geräusche machen. Und was ihr jetzt hier konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, die längliche Politikecke, die erste Hälfte mit Terrormeldungen jeder Menge, ganz vielen, ein paar Krämpfe sind mit dabei, ein paar Atommeldungen oder mehr. 10 Grad, angeblich foggige, naja, geht so, fast schon schlimmer. Coole Greetings, die 10 Grad windchillen wie 10, Comfort-Leveln auch wie 10. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 km/h aus dem Northwest oder 10. Vermutlich auch aus dem Northwest. Oder so. So, dann hätten wir da mal. Als erstes hätte ich hier eine Meldung, die passt zu einer Meldung, die ich letzte Woche am Ende hatte. Nämlich der frühere pakistanische Präsident Musharraf ist nach seiner Flucht festgenommen worden. Die Polizei stellte ihn in seinem Haus in der Nähe von Islamabad. Im Fernsehen war zu sehen, wie Musharraf zu einem Gericht in Islamabad gebracht wurde. Das war ja der Typ, der aus dem Gericht abgehauen war. Wie auch immer man es schafft, aus einem Gericht abzuhauen. Aber ja, mit mehr oder weniger intensiver Gewalt. So, und der ist also jetzt dann wieder letzten Freitag festgenommen worden. Der wird also gefunden, hat also nichts gebracht. Hätte er gleich sein lassen können. Ja. So, aber dann haben wir da auch eine große Terrorecke, wo ich jetzt dieses Mal am Anfang die Boston-Ecke rumliegen habe, als wir da ein paar Fahndungsfotos hätten. Weil nämlich am letzten Freitag hat die US-Bundespolizei, vermutlich FBI, Bilder von den zwei Verdächtigen rausgelassen. Ich glaube, Namen hatten sie zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. So, weil das Internet war ja dann zwischendurch auch schon mal der Meinung, dass irgendwie die oder der oder vielleicht doch die Person da identifiziert hätte. Da gab es also irgendwie verschiedene lustige Versuche herauszufinden, wer denn da nun eigentlich was Böses getan hätte. Ja, ich glaube, die es am Ende gewesen sein sollen, hatten sie dann nicht. So, dann gab es ein Festnahrücht. Nach einer Schießerei in der Nähe von Boston hatte die US-Polizei nach Berichten von US-Medien einen Mann festgenommen. Der Sender CNN zeigte einen nackten Mann, der zu einem Polizeiauto geführt wurde. Es bestehe der Verdacht, dass die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf den Boston-Marathon vom Montag stünden. Ist eine Meldung von Freitagvormittag. So, und dann würde die Polizei noch nach einem zweiten Mann suchen. Sie forderte die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben und ausschließlich Polizeibeamten zu öffnen, die sich eindeutig ausweisen könnten. Was ja generell eine gute Idee ist. So, dann hat es nochmal ein Stündchen gedauert, dann gab es eine 1&1-Meldung, weil einer der beiden Verdächtigen ist auf der Flucht von der Polizei getötet worden. Was dann bei mir die Frage aufwarf, okay, sie haben einen, also es gibt Bilder, wie eine unbekleidete Person in ein Polizeiauto gestopft wird. Ist er jetzt dann vor dem ins Polizeiauto gestopft werden gestorben und dann haben sie quasi eine Leiche in ein Polizeiauto gestopft? Oder ist er nach der Festnahme versehentlich verstorben an wie viele Köpfe hat der Affe? Was, schon wieder drei? Wird ja langweilig. Ja. Also so richtig klar ist mir da auch noch nicht, was da jetzt eigentlich irgendwie wie in welche Reihenfolge passt. Aber ja. So, ach ja, vorausgegangen waren übrigens Schüsse auf dem Campus der US-Elite-Universität, MIT, wobei ein Campus-Polizist verstorben ist. Weil in den USA, da gibt's, es ist ja nicht ganz unüblich, dass an jeder Schule, jeder Uni und was weiß ich nicht, wo Security-Fritzen sind, die im Zweifelsfall, wenn da jemand wirklich Leute umbringen will, wieder nichts helfen. Das heißt, die sind nur für das Gefühl der Sicherheit gut. Aber ja, also einer davon ist dann auch noch getötet worden, was dann also die Anzahl Opfer der mutmaßlichen Täter auf 4 erhöht hat. Also Todesopfer. So, dann gab es den Maßen, der dann mal Fat verbreitet hat. Ist mir hier am Samstag in die Finger gefallen. Nach dem Bombenanschlag in Boston hat Verfassungsgeheimdienstpräsident Maßen vor einer ähnlichen Bedrohung in Deutschland gewarnt. Er sagte einer Zeitung, er sehe mit großer Sorge, dass der versuchte Anschlag auf den Bonner Hauptbahnhof vor mehr als 4 Monaten immer noch nicht habe aufgeklärt werden können. Man müsse davon ausgehen, dass ein oder mehrere Täter im Land seien, die abermals einen Versuch unternehmen und dann vielleicht eine funktionsfähige Bombe einsetzen. Herr Maaßen, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber es gibt einen signifikanten, gigantischen, riesengroßen Unterschied zwischen der Bombe und den 2 Bomben in Boston. Die Bombe ist nicht in die Luft geflogen und das lag nicht an überragender Arbeit der Sicherheitsbehörden, sondern daran, dass da überhaupt gar kein Zünder gewesen ist. Gar keiner. Null. Das Ding war bestenfalls dazu gut, darum zu stehen, Leute zu erschrecken. Ja, dahingegen die Bomben in Boston, die hatten ganz offensichtlich Zünder, weil sie sind in die Luft geflogen. Das ist ein nicht unwesentlicher Unterschied. Ja, kann man natürlich gepflegt ignorieren und kann man sagen, ja, aber was, wenn so etwas bei uns passieren würde? Ja, was wäre dann? Ja, dann gäbe es hier Explosionen. Na, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie mit nur 3 Todesopfern bei den Explosionen das Ganze ja noch ziemlich glimpflich ausgegangen ist. Ja. Und dann hat sich auch der Brührich für eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen ausgesprochen. Weil, das wissen wir jetzt alle, Videoüberwachung hat ja verhindert, dass die Bomben in die Luft ge... Wie? Nein. Ja, also man hat davon abgesehen, dass man auch locker argumentieren kann, naja, also ohne Videoüberwachung hätten die vielleicht einen Grund weniger gehabt, den Anschlag überhaupt zu nehmen. Weil warum haben sie denn bei der Ziellinie, wo man sich ziemlich sicher sein kann, dass wenn irgendwo gefilmt wird, dann da... Explosionen gemacht. Ich meine, okay, sie hätten das Ganze noch eine Spur knuspriger timen können, so frei nach dem Motto, dann, wenn der Gewinner einläuft, größenordnungsmäßig, dann in die Luft fliegen. Na, weil da kann man sich dann sicher sein, da wird dann auch ungefähr jede Nachrichtensendung, die da irgendwas filmt, dann auch aufnehmen. Na, also, aber hey. So, dann gab es auch noch, genau, die Brüllwachung. Nach den Bombenanschlägen von Boston forderte Bundesinnenterrorist Hans-Peter der Verfassungsbruch eine erweiterte Video-Überwachung von öffentlichen Plätzen in Deutschland. Der CSU-Politiker sagte einem Springer-Erzeugnis am Wochenende, die Ereignisse in Boston zeigen erneut, wie wichtig die Überwachung des öffentlichen Raums durch Videokameras für die Aufklärung schwerster Straftaten sei. Ich dachte, Videokameras sind die Dinger, die bei der Vergewaltigung in den Weg springen, die Täter abhalten. Na, also, Herr Brüllrich, wenn ich die Wahl habe, in die Luft gejagt zu werden. Und dann ist da irgendwo eine Kamera, die dann die Täter identifizieren hilft. Beziehungsweise, wenn es ein Selbstmordtäter ist, dann halt die Überreste. Oder gar nicht in die Luft gejagt zu werden, weil die Polizei mal das tut, was sie eigentlich soll. Nämlich Taten vor der Tat verhindern. Also ganz ehrlich, ich wäre für die Option, nicht in die Luft gejagt zu werden. Ich weiß auch nicht. Muss an mir liegen. Entschuldigung, ich lege mir demnächst dann nochmal einen Selbstmordreflex zu. Zugleich machte der Minister deutlich, dass es hundertprozentige Sicherheit für öffentliche Veranstaltungen nicht gebe. Na, also mal eins davon abgesehen, dass ja in den USA seit inzwischen über 10 Jahren die Leute ja sowieso einigermaßen paranoid sind. Na, also noch mehr Sicherheit können die da kaum bringen. Ohne dass gleich irgendwie jeder Bürger die ganze Zeit voll überwacht werden würde, was die wiederum nicht lustig finden. Die haben ja schon ein Problem damit, Ausweise haben zu müssen. Weil da sind wir identifizierbar. Nein, das wollen wir nicht. Na? Also Herr Bröhrig, erklären Sie mal, inwiefern denn eine Videokamera irgendetwas helfen würde. Inwiefern zeigt denn Boston, dass Videokameras irgendwas bringen? Weil, also, mein Stand ist... Ist mit der Kopfhörer runtergefallen. Ich muss doch nur gucken, warum der so komisch klingt. Also mein letzter Stand ist, dass die Videoaufzeichnungen da überhaupt gar nichts geholfen haben. Beziehungsweise, dass man die Fahnder sich da erstmal durch den ganzen Stapel an Videoaufzeichnungen durchfressen mussten, bis sie dann irgendwann mal Videos gefunden haben, wo Leute drauf zu sehen sind, die Grund zum Verdacht geben, dass sie eventuell die Täter sein könnten. Ja, überführt ist immer noch niemand. Aber dann gab es eine Festnahme. Das ist dann hier am Samstag frühmorgens. Die US-Polizei hat im Bostoner Vorort Watertown offenbar den mutmaßlichen Bombenattentäter festgenommen. Den zweiten. Das berichten übereinstimmend mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Naja gut, was Medien berichten, da haben wir ja nur... Die Eilmeldung, es hätte eine Festnahme gegeben, hatten wir letzte Woche schon mal. Wo dann die Polizei gesagt hat, nein, es gab keine. Na, von daher, also Medien traue ich nicht weiter, als ich sie werfen kann. Wie Korrespondenten berichteten, waren zahlreiche Polizeiwagen und gepanzerte Fahrzeuge zu einem Einsatz gefahren. Kurz danach seien etwa ein Dutzend Schüsse zu hören gewesen. Und bestätigten Gerüchten zufolge hatte sich der 19-Jährige in einem Boot im Garten eines Hauses verschanzt, wo er eingekreist wurde. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann hat er sich in einem Boot versteckt. Da hat der Besitzer von dem, entweder dem Gelände oder dem Boot oder und, rausgefunden, da ist einer, hat dann die Polizei gerufen, so frei nach dem Motto, hier, ihr sucht doch gerade wen. Ich hab da wen, eventuell passen die zusammen. Dann ist die Polizei dahin und ich weiß nicht, wie viele Schüsse gefallen sind, ich weiß nicht, was da sonst so passiert ist. Auf jeden Fall musste er sich erst auch nackig machen, um zu zeigen, dass er keine Bombe am Körper hat, bevor sie ihn dann festgenommen haben. Also Motiv ist immer noch völlig unklar gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, Motiv ist auch immer noch völlig unklar, aber ja. So, also da ist dann einer von den zwei Tschetschenen, die es dann übrigens waren, festgenommen worden. Na, Tschetschenien, da haben die Amerikaner ja so leichte Schwierigkeiten, ist übrigens etwas anderes als die Tschechische Republik. Weil da ist zwar auch so ein Zischlaut drin, aber ansonsten haben die Länder wenig gemeinsam. So, dann stellte sich raus, dass das FBI... den getöteten Terrorverdächtigen von Boston bereits 2011 als radikalen Islamisten im Visier gehabt hätte. Hinweise auf terroristische Aktivitäten ließen sich aber nicht finden. Was jetzt dann so rumgespinnt wird, ja, hätten sie den mal weiter voll überwacht. Naja, man kann es auch umgekehrt spinnen. Es gab keine Indizien auf Anschlagspläne. So, warum hätte man den überwachen sollen? Soll man jetzt jeden überwachen? Bei dem das FBI sich irgendwie zusammenspinnt, dass der irgendwas getan hätte haben wollen tun können? Na, also mal eins davon abgesehen, was mir dann nochmal wieder ins Gesicht hüpft. Hier mal ein Anschlag, wo das FBI seine Finger nicht im Spiel hatte. Na, weil bei allen anderen angeblichen Terroristen, die ausgegraben wurden, da stellte sich dann hinterher raus, ja, das FBI hat die quasi gezwungen, hier, nimm die Bombe. Da, er hat eine Bombe. Er ist ein schlimmer Terrorist. Festnehmen, erschießen, erhängen. Ja. Aber hey, also ja, stellte sich jetzt raus, ja, so, der ist 2011 schon mal auf dem Radar aufgetaucht. Damals wurde der in den USA lebende Tamerlan Tsarnaev auf Wunsch einer ausländischen Regierung überprüft, teilte die Bundespolizei mit. Welche? Das Ersuchen habe sich auf Informationen gestützt, wonach Tsarnaev ein Anhänger des radikalen Islams und streng gläubig sei. Und die sind beide in Kirgisistan geboren und mindestens der jüngere von den beiden Brüdern, der überlebt hat, hat wohl auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erworben. Was dann zu dem spannenden Effekt führte, dass tatsächlich mal wieder US-Abgeordnete sich nicht entblödet haben zu sagen, nein, lest ihm seine Rechte nicht vor, er ist ein Terroristist. Und Terroristen haben keine Rechte zu haben. Glaubt ihr, dass der Mann in den letzten, wie viele Jahre soll er jetzt angeblich in den USA schon gewesen sein, nicht ein einziges Mal US-Fernsehen geguckt hat, nicht eine einzige Krimiserie gesehen hat oder so? Sie haben das Recht zu schweigen. Den Leuten ja auch immer vorgelesen wird. Oder anders ausgedrückt, geht mal davon aus, der kennt diese Rechte bereits. Ihm diese nicht mitzuteilen, führt nur dazu, dass ihr ihm kein rechtsstaatliches Verfahren machen könnt, bringt euch aber ungefähr gar nichts, weil er diese Rechte schätzungsnometrisch kennen wird. Und wenn er die kennt, dann wird er einfach mal freundlich seine Fresse halten können. Weil er hat das Recht zu schweigen. Alles, was er sagt, kann und wird vor Gericht gegen ihn verwendet werden, blablabla. Da haben sie sich doch noch lächerlich gemacht. So, dann stellte sich raus, die mutmaßlichen Attentäter von Boston haben erst in Ermittlungen zufolge ohne Komplizen gehandelt. Der zuständige Polizeichef sagte dem Fernsehsender CNN, die bisherigen Indizien deuteten darauf hin, dass sie den Anschlag auf den Marathon allein verübt hätten. Die Beamten hatten den zweiten Verdächtigen in der vergangenen Nacht festgenommen, blablabla. So, oder anders ausgedrückt, da sieht nicht danach aus, dass das ein schlimmer Terrorring gewesen ist, sondern mehr so, ja, irre Einzeltäter. Kann passieren. Wird man schätzonometrisch ungefähr gar nicht verhindern können. Ja, weil wenn irgendwelche Leute der Meinung sind, dass sie mal eine Bombe basteln wollen, die dann in einen, was war's, Schnellkochtopf? Ja. Und ganz davon abgesehen, Bomben bauen oder mit Bomben in der Garage erwischt werden, das haben wir doch jetzt bei den NSU-Pfeifen gelernt. Das ist ja überhaupt gar nichts. Da schreibt man die mal ganz vorsichtig leise zu einer Festnahme aus und nimmt sie dann nicht fest, wenn man sie sieht. Herr Friedrich, das mit dem laut rumblöken, da halten Sie aber besser die Füße still, weil die deutschen Sicherheitsbehörden haben sich da in der Vergangenheit sehr unglaubwürdig gemacht, was das Thema angeht. So, dann gab es Mahnkuhle. Weil nach den Terroranschlägen von Boston warnte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, vor überzogenen Reaktionen, was die innere Sicherheit angeht. Dass nach einem Ereignis wie in Boston sofort Forderungen formuliert werden, sei Teil des politischen Geschehens, sagte er einem anderen Springer-Erzeugnis vom Wochenende. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wies Forderungen nach schärferen Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland auch noch zurück. Der fürchterliche Anschlag von Boston sollte nicht für eine innenpolitische Debatte instrumentalisiert werden, so die Ministerin. Oder anders ausgerückt, der Volkskuhle sagt eigentlich auch nur, was jeder, der irgendwie bis zwei zählen kann, selber erahnen kann. Ja, natürlich. Da gibt's irgendwie Zeugs, was irgendwie aussieht, als könnte es was mit Terrorismus zu tun haben. Natürlich werden die Forderungen laut. Nein, die Forderungen sind völlig ungerechtfertigt. So, ungerechtfertigte Forderungen sind ungerechtfertigt. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, da sofort Forderungen auf den Tisch zu furzen. Ja, da wird der Brüllrichter noch drauf reagiert haben. So, dann gab's auch den Bospeng. Mehr Videoüberwachung in öffentlichen Gefahrenschwerpunkten hatte der Vorblubbernde des Innenausschusses im Bundestag, Wolfgang Bospeng, gefordert. Hintergrund ist der Terroranschlag von Boston. Im privatwirtschaftlichen Bereich sei dies heute längst Standard, etwa an Tankstellen, Banken oder Supermärkten, sagte Bospeng dem Papiererzeugnis aus Köln. An Supermarktkassen, da wird ja auch rein zufällig die Videoüberwachung immer so hingelegt, dass bei Kartenzahlungen die eingegebene PIN versehentlich mitgelesen werden kann. Das sind natürlich überall Zufälle. Also ich meine, wenn ich mit Karte zahlen würde, dann würde ich dafür sorgen, dass aber mal schlicht und ergreifend ich selber sogar die Zahlen nicht mehr sehen kann. Weil ich muss sie ja nicht sehen, um sie einzutippen.
Das reicht, du musst nicht.
Ja, aber ja. An Gefahrenschwerpunkten, etwa im Reiseverkehr, sei der Einsatz moderner Videotechnik auch im öffentlichen Bereich sinnvoll, so der CDU-Pöblethiker. Es gehe also nicht um eine flächendeckende Überwachung. Nee, das ist nur der nächste Schritt in Richtung flächendeckende Überwachung, Herr Buspeng. Sie sind ein bisschen zu offensichtlich, wenn Sie dann gleich Ihr langfristiges Ziel leugnen. Niemand hat die Absicht, eine flächendeckende Überwachung einzuführen. Mhm. Ja, da sind Sie ungefähr so glaubwürdig wie, warum fällt mir jetzt der Name Ulbricht ein? So, dann gab es einen Zericht, weil noch am Montagabend ist dann den Strafverfolgern aufgefallen worden, dass es ungefähr keinen Sinn macht, den Gefangenen da jetzt als schlimmen, außerordentlichen Kämpfer irgendwie in ein KZ stopfen zu wollen. Vor allen Dingen, wo man ja gerade irgendwie nach außen hin sich große Mühe gibt, sich von der Vorgängerregierung zu distanzieren, die genau das getan hätte. Und der mutmaßliche Attentäter des Bombenanschlags von Boston bekommt nach Regierungsangaben jetzt ein Zivilverfahren und wird damit nicht vor ein Militärgericht gestellt. Joha Tsarnaev werde nicht als feindlicher Kämpfer behandelt, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney, vor Journalisten. So, und was dann passiert ist, ist, dass eine Richterin, also der ist auch irgendwie noch im Krankenhaus, ist mutmaßlich mehr oder weniger intensiv intubiert, also jedenfalls mit dem Sprechen funktioniert nicht so richtig gut. Aber was dann passiert ist, ist, eine Richterin ist ins Krankenhaus gekommen und hat ihm erstens seine Rechte vorgetragen und dann auch zu Protokoll genommen, dass er Verständnis für diese Ausführungen signalisiert hätte. Also frei nach dem Motto, ja, er hat das Recht zu schweigen, er darf sich einen Anwalt nehmen, wenn er sich keinen leisten kann, wird ihm einer gestellt, blablabla. Ob er sich denn einen leisten könne, da hätte er dann ein Nein gekrächzt, ein No gekrächzt. Dabei, es ist 7.25 Uhr gewesen und hier ist kein Müllwagen zur Abholung vorbeigekommen. Fällt mir gerade so auf. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, jetzt sind ihm seine Rechte offiziell mitgeteilt worden. So. Ja, ob er von dem Schweigerecht Gebrauch macht oder nicht, das ist ja dann seine Sache. Aber ne, also sie spielen zumindest mal wieder Rechtsstaat. Sie spielen zumindest mehr Rechtsstaat, als irgendwelche Vollidioten verlangt hätten. Aber ja. So, genau das dazu. Dann Neues von der NSU. Da gab es am Freitagvormittag die Losung, weil stellte sich raus, die Presseplätze für das NSU-Verfahren, die werden jetzt dann beim zweiten Mal Verteilung nicht nach wer zuerst kommt, mal zuerst verteilt, sondern werden ausgelost. Dabei werden Kontingente gebildet, wobei zwischen in- und ausländischen Medien unterschieden wird. Ich habe das Münchner Oberlandesgericht auf seiner Internetseite bekannt. Für türkische Medien werden 4 Plätze reserviert, für griechische Medien auch nochmal irgendwie ein Platz. Ich glaube noch ein weiterer Platz für sonstige ausländische Medien. So. Ne? Oder anders ausgedrückt, ja, warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Hätte euch irgendwie vorher aufgefallen sein können, dass die Döner zu nicht unwesentlichen Teilen aus dem Ausland stammen, dass Personen aus der Türkei zum Beispiel ein eigenes Interesse daran haben könnten, von diesem Verfahren in türkischer Sprache zu erfahren und nicht als schlechte Übersetzung von irgendwelchen deutschen Medien. Na, aber gut, da braucht es ja die Bundesverfassungsrichter dafür. So, dann gab es den Erwartdienst. Verfassungsgeheimdienstpräsident Hans-Georg Maaßen warnte nämlich vor zu hohen Erwartungen an den bevorstehenden Prozess gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Schäpe und den nationalsozialistischen Untergrund. Es sei nicht sicher, dass man am Ende restlos Klarheit über den NSU haben werde, blabberte Maaßen. Häufig könnten in Strafverfahren nicht alle Hintergründe einer Tat ermittelt werden. Dennoch hält er es für denkbar, dass sich die Hauptangeklagte Schäpe entgegen der Ankündigung ihrer Anwälte in den Prozess äußere. Auf welcher Basis meint der jetzt irgendwie irgendetwas über das Innenleben von Frau Z. zu wissen? Herr Maaßen, legen Sie bitte sämtliche Akten, die Sie zu Frau Z. haben, auf den Tisch. Ungeschwärzt. Und zwar zackig. Ja, weil Gerüchten zufolge könnte man annehmen, dass verschiedene Geheimdienste während der Mordserie über Informationen über die mutmaßlichen Täter verfügten. No? Also gerade Sie sollten den Ball besser flach halten. Weil ich weiß nicht, ob Sie es noch im Kopf haben, aber also ich habe es im Kopf. Na, dass Sie da jetzt Präsidents des Bundesverfassungsgeheimdienstes spielen dürfen, hat damit zu tun, dass Ihr Vorgänger zurückgetreten ist, nachdem herauskam, dass zu dem Zeitpunkt, als die Nazis bereits öffentlich bekannt waren, noch Akten über diese vernichtet wurden, bei einem gewissen Bundesverfassungsgeheimdienst. Nun. So, dann gab es den Brüllpell. Bundesinnenterrorist Hans-Peter Brüllrich hat an die Hauptangeklagte im NSU-Prozess Beate Schäfer appelliert, ihr Schweigen zum Rächen. Er blubberte in ein Springer-Erzeugnis. Er hoffe, dass Beate Schäfer im Laufe des Prozesses zur Besinnung komme und so zur Aufklärung des rechtsterroristischen Bordserie beitrage. Der Minister setzte darauf, dass auch die Last der Indizien Schäfer zu einer Aussage bewegen könnte. Die Last der Indizien, naja, also soweit ich informiert bin, Vorsicht, gefährliches Dreiviertelwissen, ist alles, was man weiß, ja, da die zwei Männer haben sich suizidiert, sagt man da, glaube ich, also haben sich selber umgebracht und bei denen, beziehungsweise in der Wohnung, wo auch Beate Z. gewohnt haben soll, wurde gefunden eine Waffe, die verdächtige Ähnlichkeit, weil es dieselbe Serie wie die Waffe, mit der die gesamten Döner ermordet wurden. Da wurde so eine Waffe gefunden, womit man dann einen Zusammenhang ermitteln konnte, was ja dann auch irgendwie erstaunlich schnell ging. Ne? Da wurde bekannt, ja, da hat es irgendwie gebrannt. Und irgendwie eine Woche später war dann weltweit bekannt, ja, das war die NSU, die haben die da alle umgebracht. Komisch das. Ihr habt jetzt wie lange da erfolglos ermittelt? Das heißt, das Einzige, was euch fehlte, war die Waffe? Echt? Und was habt ihr getan, um die Waffe zu finden? Oh, richtig. Ihr seid zu dem Verkäufer gefahren, habt gefragt, ob Türken so eine Waffe gekauft hätten. Nein, haben sie nicht, weil es waren keine Türken. Ne? So, Brüllrich pellt da rum, ja, von mir aus. Da gab es Fluchthilfe bei ihrer Flucht aus Zwickau. 2011 hatte die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Schäpe laut einem Magazin eine Helferin. Der Verdacht gegen ihre frühere Vertraute Susanne E. habe sich erhärtet, schreibt das Magazin unter Berufung auf die Bundesanwaltschaft. Die 31-Jährige soll Schäpe kurz nach der Brandstiftung im Haus der Terrorzelle NSU saubere Kleidung übergeben haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Susanne E. laut diesem Magazin nun auch wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Die Bundesanwaltschaft ermittelt aber nicht gegen auch nur einen einzigen Geheimdienst wegen Strafvereitelung. Na, also der Verdacht, oder gegen Polizeidienststellen oder so, ne, der Verdacht liegt ja doch irgendwie einigermaßen nahe, dass sämtliche Bullen, die gepflegt weggesehen haben, eventuell vielleicht unter Umständen doch mehr Informationen gehabt haben könnten, dass vielleicht der ein oder andere Geheimdienst auch über Informationen hätte verfügt haben können und aus denen keine Aktionen erwachsen sind. Nein, wo denke ich denn hin? So, dann gab es Berlin-Nazi, weil die Thüringer Polizei ist nämlich verärgert über die Berliner Kollegen. Diese sollen wichtige Hinweise eines Informanten nicht weitergegeben haben. Das habe zu Ermittlungspannen geführt, die den Thüringer Beamten zu Unrecht angelastet würden. Besonders pikant, der V-Nazi ist inzwischen selbst Beschuldigter im NSU-Verfahren, hat da ein Papiererzeugnis vermeldet. Zufall. Da gab es die Fehlräumung, weil die Bundesregierung hat irgendwie ein Stück Papier Richtung UN-Menschenrechtsrat geschoben. Und dabei intensive Handbewegungen gemacht, damit niemand bemerkt, dass da übrigens in Deutschland Morde jahrelang nicht gut genug offensichtlich untersucht wurden, weil keine Täter auch nur eines Verdachts belästigt wurden, geschweige denn festgenommen. Und da hatte also die Bimbis-Regierung vor dem UN-Menschenrechtsrat Fehler bei den Ermittlungen zur Mordserie der rechtsextremistischen Terrorgruppierung NSU eingeräumt. Strafverfolgungsbehörden hätten bei der Erkennung der Motive versagt und deshalb die Mörder nicht gefasst. Nur noch mal zum Mitmeißeln, es gab da Gerüchten zufolge die eine oder andere Aussage von Polizisten. Nein, also das könne ja keinen rechten Hintergrund haben, weil das kann ja nur die Türkenmafia gewesen sein. So, das waren keine Einzelfälle. So, von daher, sehr geehrte Bimbis-Regierung, können Sie das irgendwie erklären? Wie ein Mensch, der ein Hirn in seinem Schädel besitzt und auch damit umgehen kann, zu diesem Beschluss kommen kann? Haben Nazis Hirne im Schädel? Sonst hätte ich eine Begründung. Sagte der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning in Genf. Diese späte Erkenntnis habe die Öffentlichkeit geschockt. Die Bimbis-Regierung, der Bimbistag und die Justiz würden die Aufarbeitung der NSU-Mordserie sehr ernst nehmen. Was man auch unter anderem daran erkennen kann, dass noch kein einziger Geheimdienst-Fritze mit einer Hodenpresse da sitzt. Nein, ihr nehmt das nicht ernst. Würdet ihr es ernst nehmen, hättet ihr die Geheimdienste bereits komplett entmachtet. So, dann gab es die Wiedlehnung. Das ist eine Meldung von gestern Nachmittag gewesen, weil da gab es ja die Geschichte, dass irgendwie einer der Nebenkläger beim Bundesverfassungsgericht sich angemeldet hat und gesagt hat, hier da Videoübertragung in benachbarten Raum. Das Ding ist abgelehnt. Das Gericht nahm die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an. So, oder anders ausgedrückt, es wird dann zumindest nicht auf diesem Eilwege zu einer Videoübertragung in einem benachbarten Raum kommen. Ich finde ja auch, das Gericht darf kein videofreier Raum sein, aber ja. So, und dann gab es da auch noch eine weitere Panik am letzten Freitag, nämlich einen Brief an den Herrn Gauck. Im Bundespräsidialamt ist ein sprengstoffverdächtiger Brief entdeckt worden. Inwiefern so ein Brief denn plötzlich irgendwie sprengstoffverdächtig wird, könnte mir bei Gelegenheit auch nochmal irgendwie jemand erläutern, weil so ein Brief, das ist erstmal ein Brief. Der mag vielleicht dicker sein, aber ja. Wie ein Sprecher des Amtes mitteilte, wurde der Brief im Park von Schloss Bellevue kontrolliert, gesprengt. Gauck hielt sich aber zu der Zeit überhaupt gar nicht da auf und es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Mitarbeiter des Amtes bestanden. Das Bundeskriminelle Geheimdienstamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Das ARD Hauptstadtstudio berichtet, der Brief sei bei einer Routinekontrolle der Poststelle aufgefallen. Hieß es da am Freitagnachmittag, dass da explosionsfähiges Material enthalten gewesen wäre, wozu mir dann so spontan die Bombe einfiel, da soll ja auch explosionsfähiges Material drin gewesen sein. Die Bombe ist deswegen aber auch nicht in die Luft geflogen, weil da gar kein Zünder dabei war. Von daher drängte sich mir die Frage auf, okay, es mag ja explosionsfähiges Material drin gewesen sein, Mehl oder so, ne, kann explodieren, ist total böse. Holz kann auch explodieren, ist auch total böse, wenn man es schreddert. Ja, oder dann ist es so, explosionsfähiges Material ist sehr unspezifisch. Aber ja, war da auch ein Zünder? Hat schon mal jemand nach einem Zünder geguckt? Weil wenn kein Zünder dabei gewesen, dann auch nie bumm. Die entdeckte Substanz sei wohl doch nicht ganz so hochexplosiv gewesen, wie zunächst vermutet. Und hat es noch ein paar Stunden gedauert. Der Verdacht auf Sprengstoff in einem Brief an BIMBIS-Präsident Joachim Gauck hat sich nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden nicht bestätigt. Hätten die Ermittlungen des Bundeskriminellen Amtes nach Entschärfung des Schreibens ergeben. Entschärfung des Schreibens. Ihr habt ein Stück Papier, einen Brief, in die Luft gejagt. Der war völlig unschuldig, der Brief. Was in dem Brief drin stand, wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr rekonstruieren lassen, weil ihr habt ihn ja in die Luft gejagt, weil ihr habt ja Angst vor Briefen. Na? So, und jetzt, wofür war jetzt dieser Terrorscare nochmal gleich gut? Na, also mal ganz davon abgesehen, wer wäre schon so blöd, eine Bombe an den Gauck zu schicken? Ah, also ich meine, hallo, der Gauck ist nichts, kann nichts, tut nichts. Ah, da ist der Müllwagen. 20 Minuten später als letzte Woche. So, und dann Bombau. Gefährliches Hobby. Bei einer Explosion im thüringischen Bollstedt ist ein Bombenbastler schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wollte der Mann einen Sprengsatz bauen. Laut Polizei hat der 35-Jährige das Pulver aus handelsüblichem Feuerwerk entnommen und in ein Metallrohr gefüllt. Als der Bastler das gefährliche Material am Abend mit einem Hammer verdichten wollte, löste er die Explosion auf. Der Mann verlor mindestens 3 Finger. Metallsplitter drangen in seinen Körper. Nachdem die nicht genannte Nachrichtenagentur sich hier nicht bequemt, eine Religionszugehörigkeit oder Terrorismus zu vermuten, gehe ich mal davon aus, dass der Mann nicht islamischen Glaubens ist. Und deswegen kann er kein Terrorist gewesen sein. Na, genauso wie, wie hieß der doch gleich? Waffenkurt? Na, lauter Waffennarren. Schon putzig das. Na, baut jemand eine Bombe. Ah, ja, der hat sich halt selbst ein bisschen in die Luft gejagt. Ja, kann ja mal passieren. So, dann gab es Kanada. Kanadische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Terrorakt auf einen Fernreisezug vereitelt, teilte eine kanadische Polizeisprecherin in Toronto mit. Nach Angaben mehrerer US-Fernsehsender sollen 2 Männer geplant haben, entlang der Bahnstrecke von Toronto nach New York eine Brücke zu springen. Es gebe keinen Zusammenhang mit dem Bombenattentat auf den Boston-Marathon. Naja, nachdem die Bostoner Einzeltäter gewesen sein sollen, wäre es ohnehin schwer, da irgendwelche Zusammenhänge zu deklarieren. Also höchstens Nachmacher, aber warum dann eine Brücke? Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gab es die Videoforderung. Wenn der Uhl für seine hirnerweichenden VDS-Forderungen seine eigene Domain kriegt, hat Uhl schon Videoüberwachung gefordert oder irgendwie so, schreibt Trollfe hier, dann wird auch der Boospeng neidisch und legt auch nach. Bosbach fordert Ausweitung der Videoüberwachung. Ich finde ja, dass man das mal umgekehrt prüfen muss. These, je mehr Polizeistaat wir einführen, desto mehr Terroranschläge gibt es. Vielleicht macht die Videoüberwachung das ja alles gerade so unliebenswert, dass die Leute Terroranschläge durchführen. Update, jemand kommentiert hier gerade die interessante Sichtweise, dass man Terroranschläge ja macht, um von möglichst vielen Menschen gesehen zu werden. Insofern spielt die Videoüberwachung den Terroristen noch in die Hände, weil dann ja gesichert ist, dass es Videos von dem Anschlag gibt und die Nachrichten später tolle Bilder haben, um Terrorismus weiter glorifizieren zu können. Plus die angebliche Bombe an den Gauk. Da hat noch niemand irgendwas gefordert. Es kann doch nicht sein, dass Briefe abgeschickt werden, ohne dass identifiziert wird, wer was an wen, wann, warum, wie geschickt hat. Na, hallo? Also ich finde diese Briefbomben da, da muss aber mal überwacht werden, wer welche Briefe verschickt. Verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung sofort für Briefe. Zack, zack. Kann doch nicht sein, dass... Also, dann gab es den Gefahrdienst. Der Verfassungsgeheimdienst sieht angesichts des Bombenattentats von Boston und der verhinderten Anschläge in Kanada keine veränderte Sicherheitslage in Deutschland. Er würde die Gefahr als unverändert hoch ansehen, hat Maaßen dann verkündet. Der Brüllrich wollte Berichte über eine versteckte Überwachung von tschetschenischen Gefährdern in Deutschland nicht kommentieren. Also ja, machen sie. Na, unverändert hoch finde ich auch putzig. Frag doch mal die Geheimdienstfritzen, was planen sie denn für Anschläge in näherer Zukunft? Habe ich den Nagel etwa voll auf den Kopf getroffen? Das tut mir nicht leid. Und dann gab es nochmal Neues von der NPD, weil die schwarz-gelbe Koalition wird den Vorstoß der SPD ablehnen, wonach der Bimbestag neben dem Bimbesrat einen eigenen NPD-Verbotsantrag in Karlsruhe stellen soll. Ist eine Meldung von Dienstag, zu der es dann auch gestern die Bestätigung gab, der Bimbestag wird nicht für ein NPD-Verbot zum Verfassungsgericht nach Karlsruhe ziehen. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion fand keine Mehrheit. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann hatte zuvor eindringlich für einen solchen Antrag geworben. Oder anders ausgedrückt, weder die Regierung noch der Bundestag wird beantragen, die NPD zu verbieten. Damit bleibt wieder nur der Bundesrat übrig. So, mir ist jetzt noch nicht ganz klar, ob das jetzt tatsächlich das Blame Game werden soll, was ich draus spinnen würde. Nämlich, wenn es erfolglos ist, wie zu vermuten steht, kann man dann mit dem Finger auf den Bundesrat zeigen und sagen, die sind schuld. Hätten die mal den Antrag nicht gemacht. Jetzt kann die NPD sich ja wieder damit brüsten, dass sie wieder nicht verboten wurde. Weil die NPD gar nicht verboten werden kann, weil die NPD praktisch nur noch Geheimdienstfritzen sind. So, jetzt auch noch den Einzelwarnrich. Bundesinnenterrorist Hans-Peter Bröhrich hatte nach dem Bombenanschlag von Boston vor der Gefahr durch terroristische Einzeltäter gewarnt. Statt von großen Organisationen werde man nun von Einzeltätern und Kleinstgruppen attackiert, die sich selbst radikalisieren, sagte er in einem Online-Erzeugnis. Das sei sehr beunruhigend. Einzeltäter bereitete den Behörden zunehmend Sorgen. Vor allen Dingen, weil man so einem Einzeltäter mit verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung nicht beikommt. Weil, mit wem soll der denn schon Verbindungsdaten erzeugen, wenn er da alleine tätigt? Dann gab es auch noch den Sprengmund. Die Polizei hat Sprengstoff in einer Dortmunder Wohnung entdeckt. Die gefundene Menge sei zwar gering, der Stoff aber gefährlich gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Vor der Durchsuchung hatten Fahnder einen Tatverdächtigen festgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden keine weiteren Angaben machen. Sehr geehrte nicht näher genannte Nachrichtenagentur, danke für diese Grammatik. Es ist der zweite Sprengstofffund in NRW innerhalb weniger Wochen. Mit dem jetzt hatte die Polizei 4 Salafististen festgenommen, die offenbar einen Anschlag auf den Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Pro NRW in Leverkusen geplant hatten. Das ist ein interessanter Spin. Na, über den Täter hier ist überhaupt gar nichts ausgesagt. Aber die Polizei hat schon mal Salafististen festgenommen. Na, einfach mal in den Hinterkopf reinpacken, es gibt da die bösen Islamististen. Alle Islamisten bauen Bomben. Doch nicht? So, dann Sachsizei von Trollfe. Kurze Quizfrage für Anwärter auf den Polizeidienst in Sachsen. 3 Männer mit Benzinkanistern, Schlagring und Messer sind in der Nacht zum 20. April, Führersgeburtstag, auf dem Weg in ein Asylbewerberheim. Wie schätzen Sie diese Lage ein? Richtige Antwort. Sehen die Beamten eher ein Beziehungsproblem zwischen den festgenommenen Männern und den ausländischen Bewohnern als mögliches Motiv? Na, wären Sie darauf gekommen? Dann bewerben Sie sich jetzt! Das war ja einfach. Was soll das auch sonst gewesen sein? Rechtsextremismus gibt's ja in Sachsen nicht. Und dann ist es gerückt. Aua. So, dann gab's eine Fake-Doc-Suchung, weil ist vom letzten Freitag irgendwie eine Geschichte, dass eine Bloggerin hausdurchsucht wurde, weil, wie war das, sie hatte von ihrer Familie irgendwie einen Fake-Doktortitel geschenkt bekommen und hatte sich dann damit mal kurz in einem Text online gebrüstet, hat den Doktortitel aber ungefähr nirgendwo getragen, hat also genau das nicht getan, weswegen man da eine Straftat draus basteln könnte, sich nämlich mit einem falschen Doktortitel sich einen falschen Doktortitel getragen. So, wirft dann irgendwie bei mir die Frage auf, was ist denn so mit Frau nicht mehr Doktor Schawan, Frau nicht mehr Doktor und das auch gerichtlich bestätigt Koch Merin, Herr nicht mehr Doktor Gutenberg? Werden die auch durchsucht? Die haben ihre Doktor gerade eine ganze Weile getragen. Und wie sich ja nun inzwischen bis auf Schawan auch gerichtlich bestätigt herausgestellt hat, haben sie diese völlig zu Unrecht getragen. Die wurden ihnen aberkannt. Oder ist das was etwas völlig anderes und darf nicht verglichen werden? So, Neues vom Wahlkampf. Da gab es erstmal die Nicht-Klage. Der SPD droht nun doch keine Klage einer Leiharbeitsfirma wegen ihres Wahlkampfslogans. Das teilte das Unternehmen in Weil am Rhein mit. Zuvor hatte der Firmenchef noch argumentiert, es sei ein Nachteil, mit der SPD in Verbindung gebracht zu werden. Denn als Grund nannte er die ablehnende Haltung von Nicht-Kanzlerkandidat Stonebridge zum Thema Zeitarbeit. Die SPD tritt mit dem Slogan, dass wir entscheidet, im Bundestagswahlkampf an. Oder ist ausgedrückt, hoch dürfen sie doch tragen, den Slogan. Dann gibt's die Steuion. Der Unionsobmann im Bundestagsfinanzausschuss, Hans Michelbach, hat die Kritik der Opposition am letztlich gescheiterten Steuerabkommen mit der Schweiz zurückgewiesen. Statt auf ein ordentliches Abkommen für Steuergerechtigkeit setze Rot-Grün auf die Zusammenarbeit mit Kriminellen, sagte Michelbach. Mit den Kriminellen arbeitet ihr aber auch zusammen. Ja, also Hintergrund ist, dass in den vergangenen Tagen öffentlich bekannt wurde, dass Präsident eines bayerischen Fußballvereins eine größere Summe Geld in der Schweiz gebunkert haben soll. Der hätte sich dann auch selbst angezeigt, als klar wurde, dass das mit dem Steuerabkommen nichts wird. Weil wäre das Steuerabkommen mit der Schweiz gekommen, hätte er mal völlig anonym ein paar Euro zahlen können und hätte keine Steuerschulden mehr gehabt. So, jetzt gibt's das Steuerabkommen nicht und damit stehen die Steuerschulden weiter im Raum rum. Nein, sowas. So, gestern gab's dann noch den Konjunkler, weil Herr Rücktritt, Rösler, brüstet sich jetzt mit einer gestiegenen Wachstumsprognose für dieses Jahr. Nämlich von 0,4 auf 0,5% wurde die Wachstumsprognose angehoben. Oh mein Gott! Geben wir es doch bitte nicht alles auf einmal aus. Dem Kurznachrichtendienst Twitter vertraute er an, können optimistisch in Zukunft schauen. Konjunktur zieht an, Arbeitslosigkeit sinkt. 0,5% Wachstum ist bereits ein Grund, optimistisch zu sein. Sorry. Erstens sehe ich keinen Grund, warum man irgendeine Konjunktur irgendwohin nach oben verschieben sollte. Und zweitens, 0,5 ist bereits Optimismus? Echt? Da hätte ich dann auch ein paar Brücken günstig zu verkaufen. So, dann hat es den Chef der CSU-Landtagsfraktion, Schmid, gestern gerissen. Weil ist der Hintergrund der, in Bayern war es lange Zeit nicht verboten, wenn Landtagsabgeordnete ihre Familienangehörigen offiziell angestellt haben und mit Geld aus dem Staatssäckel beworfen haben. Und das ist im Jahr 2000 war es, glaube ich, dann verboten worden. Sternchen, es gibt da eine Sonderregelung. Wer zu dem Zeitpunkt bereits einen Vertrag hatte, darf so lange unbegrenzt weiter beschäftigt werden, wie beide Seiten wollen. So, und hier der CSU-Landtagsfraktionschef, der hat halt seine Frau mit monatlich 5000 Euro aus dem Staatssäckel beworfen und findet das jetzt irgendwie nicht lustig, dass die Bevölkerung es nicht lustig findet. So, wobei den größten Brüller, das ist noch irgendwie ein anderer CSU-Dödel, der nicht nur seine Frau, sondern auch noch seine zwei Söhne auf Staatskosten anstellt. Also, die mit Geld aus dem Staatssäckel bewirft. Was kann da auch schon irgendwie Negatives bei rumkommen, wenn ein Parlamentarier in den Staatssäckel reingreift und damit seine Familienangehörigen versorgt? So, dann gab es eine Atommeldung, nämlich den Zwischenhandel. Auf der Suche nach einem Zwischenlager für den deutschen Atommüll will Bundesumwelt Mayer zunächst mit den 4 Atomkraftwerkbetreibern verhandeln. Nach einem Magazinbericht lud er für kommenden Mittwoch E.ON, RWE, INVE und Vattenfall zu einem Gespräch ein. Weil die Frage ist nämlich, wir haben da irgendwie gerade kein akutes Zwischenlager. Seid ihr vielleicht so nett, neben irgendeinem Kraftwerk die ohnehin schon genehmigten Zwischenlager einfach mal als Zwischenlager nutzbar machen zu wollen? Warum man da irgendwie die AKW-Betreiber verfragen muss, leuchtet mir jetzt gerade irgendwie nicht akut ein, aber hey. So, dann gibt es die Bremsbremse. Die geplante Strompreisbremse für Haushalte und Mittelständler ist nämlich endgültig gescheitert. Eine Regierungssprecherin sagte in Berlin, das Kanzleramt habe seine Bemühungen um eine Einigung zwischen Bund und Ländern aufgegeben. Die jüngsten Gespräche hätten gezeigt, dass ein Konsens vor der Bundestagswahl nicht mehr erreichbar sei. Die Bimbis-Regierung ist auf die Unterstützung von SPD und Grünen angewiesen, um das Ganze durch den Bundesrat zu prügeln. Und im Bundesrat sieht es nicht nach einem Jahr aus. Womit wir dann auch mal bewiesen hätten, dass das Lügenschutzgeld von SPD und Grünen offensichtlich gewollt war. Die haben zumindest nicht den Arsch in der Hose gehabt, Nein zu sagen. Also genau genommen war es die SPD. Ne? Wer hat uns verraten? Dann gibt es eine Beschwerde, weil nämlich Hessens Umweltministerin Puttrich Beschwerde dagegen einlegen will, dass die vorzeitige Stilllegung des Kernkraftwerks Biblis für rechtswidrig erklärt wurde. Kündigte das Umweltministerium in Wiesbaden an. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte im Februar entschieden, dass die vor 2 Jahren vom hessischen Umweltministerium angeordnete Stilllegung des Atommeilers rechtswidrig gewesen wäre. Damit kann der Betreiber RWE vor einem Zivilgericht Schadensersatzklage erheben. So, ja, ist alles ein bisschen sehr dünn. So, dann gibt's Reparashima, weil die IAEA hat die Betreiberfirma der zerstörten japanischen Nuklearanlage in Fukushima zu weiteren Reparaturarbeiten aufgefordert. Sehr geehrte IAEA, das Ding geht nicht wieder zum Inbetrieb nehmen. Das ist explodiert. Da ist Kernmaterial geschmolzen und liegt jetzt sonst wo. Sonst wo im Sinne von, wir wissen es nicht. Sonst wo im Sinne von, wir können auch nicht reingehen und nachgucken, weil sobald wir reingehen, sind wir tot. Nach einer mehrtägigen Inspektion erklärte die IAEA, das Unternehmen TEPCO solle seine Bemühungen fortsetzen, die Anlage gegen Gefahren von außen zu schützen. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Probleme, unter anderem beim Kühlsystem gegeben. Ein Experte der Organisation sagte in Tokio, es sei unmöglich abzuschätzen, wie lange die Räum- und Abbauarbeiten der Reaktoren dauern würden. Es könne sich länger hinziehen als die von der Regierung in Tokio angestrebten 40 Jahre. Und anders ausgedrückt, das Ding ist jetzt mal eine dauerhafte Ruine. Gehen wir mal einfach davon aus, das Teil kommt nie wieder in einen Zustand, dass man da irgendwie Leute auch nur in der Nähe haben wollen könnte. So, dann gibt's das Entsetz. Das Bimbis-Kabinett hatte nämlich den Gesetzentwurf für die Suche nach einem Atommüllendlager gebilligt, blablub. So, das Bundeskabinett billigt einen Gesetzentwurf, blablabla, nichts Genaues passiert da nicht, weil da ist jetzt also ein Stück Papier aus der Bundesregierung in den Bundestag gesegelt. So, die Anzahl Tagungen, bevor der Bundestag sich in der Sommerpause versteckt, um dann nach der Sommerpause in die Wahl abzurutschen, ist im gering. Oder anders ausgedrückt, das Ding sieht aus, wie kommt unter Umständen schon zu spät. So, nachdem es da aber mit der riesengroßen Koalition eine Einigung gibt, könnte glatt passieren, dass da dann vielleicht doch noch was rumkommt. Dass dann nämlich nach der Wahl, wer auch immer dann die Regierung spielen darf, das Ding einfach wieder aufnimmt. So, in Italien hat der bisherige Staatschef Giorgio Napolitano das Amt des neuen Staatschefs übernommen. So, da gab es irgendwie mehrere Wahlversuche und sie haben irgendwie nie einen zusammengekriegt. Und ja, da hat Napolitano gesagt, na gut, dann mache ich es doch nochmal. Ist ja am Sonntag mir reingerutscht. Dann gibt's Kontrasplants. Vor dem Hintergrund des Organspendeskandals soll es eine Strukturreform bei den Krankenhäusern geben. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Jauch, sagte einem Nachrichtenmagazin, anstelle der 47 Transplantationskliniken in Deutschland sollten insgesamt 6 Kompetenzzentren geschaffen werden. Und zwar irgendwie an den großen Unikliniken in Essen, Heidelberg, Hamburg, Hannover und München, sowie die Berliner Charité. Essen hat eine Uniklinik. Okay. Lafontaine hat angekündigt, nicht erneut im Bimbistag landen zu wollen. Er will nicht wieder kandidieren. So, Lafontaine war doch auch zwischendurch mal irgendwie eine Weile gar nicht mehr da. Und in Dresden gibt es ein Gerichtsurteil. Die Funkzellenabfrage 2011 wäre rechtswidrig gewesen. Also eine von mehreren Maßnahmen, die da zu der Zeit stattgefunden haben. Das hilft jetzt nur ungefähr niemandem, wenn dann irgendwie über 2 Jahre später mal im Gericht feststellt, das hätte die Polizei nicht tun dürfen. Weil, die Polizei macht das jedes Jahr. Die Polizei ist jedes Jahr tätig, um die Nazis zu schützen. Weil die armen, armen Nazis. Und wenn die mit Steinen auf ein unbewachtes Haus einwerfen, dann sitzen die Bullen da einfach nur daneben und gucken zu. Und gucken, passen auf, dass das Haus nichts Böses tut. Ja, oder wie es Trollfe hier formuliert. Wenn ich 2011 die Cops abgehört hätte und ein Gericht die offensichtliche Illegalität bestätigt, bekäme ich jetzt eine Strafe aufgedrückt. Müsste vielleicht gerne in den Knast. Wenn mal wieder die Illegalität einer Abhöraktion der Cops gerichtlich festgestellt wird, muss genau niemand in den Knast. Und es drohen auch niemandem irgendwelche Konsequenzen. Warum eigentlich nicht? Ups, ich überziehe hier gerade heftig. Dann gibt es eine Kirchigung, weil Mitarbeiter in katholibanischen Einrichtungen müssen bei einem Austritt aus der katholibanischen Kirche mit Kündigung rechnen, entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Der Austritt sei ein schwerer Loyalitätsverstoß, der die Entlassung aus dem kirchlichen Dienst rechtfertige. Geklagt hatte ein Sonderpädagoge aus Mannheim, der wegen der zahlreichen Missbrauchsfälle in katholibanischen Einrichtungen aus der katholibanischen Kirche ausgetreten war. Daraufhin verlor er seine Stelle in einem asozialen Caritas-Zentrum. Caritas, das sind doch, beziehungsweise beliebige Sozialzentren, das sind doch Sachen, die die Steuerzahler bezahlen, wo die Katholiken dann nur die Führung übernehmen. Nee, ist völlig gerechtfertigt. Trennung von Staat und Kirche haben wir hier nicht. So, was wir aber haben, ist hier Musik, und zwar Alison Krauss mit dem 6. Titel aus dem Album Little Light Originals, der heißt Hold Back, 4:11 ist er lang. Und dann lege ich noch einen drauf, PS22 hat am letzten Freitag Please Come to Boston in 2:17 rausgelassen. So, und dann darf der Herr Pispers vom 16.04. einen Talkshow-Rent in 2:42 fallen lassen. Und dann reicht's aber auch wirklich für hier. Mehr als genug. So, genau. Und jetzt wünsche ich mir erstmal Feedback. Dürft ihr in meine Richtung werfen als Kommentar im compublog.de und den Eintrag zu Kompott 372 Teil 1. Oder mir per Mail schicken, compublog@gmail.com oder bei Twitter oder app.net@compott anschreiben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Collection of truths strategically placed, a heart of mysteries and some fears faced, a raging battle under calm and serene, often saying what I think but not often what I mean, 'cause I need to see reality, so I know that it's not just a dream. And I lay my cards out for anyone, but I'm still never what I seem. I hold back. Take hold of dares as though you're almost done, as if it's the last thing you'll ever do, and I will always run, because a misguided guide I am, an ignorant lead. I never know what I want, but I'll tell you what I need. I need to see reality, so I know it's not just a dream. Oh, hold my cards out to everyone, but I still am never what I seem. And I see you smile, and it makes me nervous. And while I laugh, the truth is I don't know how to do this. I have no idea what's okay, no matter who you are. way you'll never get to know, because I'll never get that far, 'cause I need to see reality, so I know it's not just a dream. Oh, I lay my cards out for anyone, but I'll never be what I seem. Oh, I need to see reality, so I know it's not just a dream. I lay my cards out, I lay my cards out for you, but I'll never be what I seem. I hold back,
jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Da weiß man doch wieder, wofür man Talkshows hat. Ist Angela Merkel noch zu schlagen? Lautete die spannende Frage, die Günther Jauch am Sonntagabend seiner Studiodekoration stellte. Mal abgesehen davon, dass es nach meinem Verständnis bei demokratischen Wahlen darum geht, gewählt zu werden und nicht jemanden zu schlagen, wäre es natürlich immer noch möglich, dass Angela Merkel im September nicht wieder gewählt wird. Wenn sich zum Beispiel die Mehrheit der Bevölkerung mal inhaltlich damit beschäftigen würde, wie unsere Gesellschaft organisiert werden müsste, damit es ihr, der Mehrheit und ihren Kindern gut geht und nicht einer kleinen, immer reicher werdenden Minderheit, wenn sich also die Menschen im Land die Mühe machen würden, sich ernsthaft mit politischen Themen zu beschäftigen, statt sich von der allabendlichen Phrasendrescherei der immer gleichen Talkshow-Pappnasen in den pseudodemokratischen Tiefschlaf versetzen zu lassen, dann, ja dann sehe ich keine Chance für Angela Merkel, wiedergewählt zu werden. Das allerdings werden die Massenmedien, die fest in der Hand der reichen Minderheit sind, zu verhindern wissen. Es gilt das Motto, das Volk braucht Brot und Spiele, und je trockener das Brot ist, desto unterhaltsamer müssen die Spiele sein. Wer hat denn auch nach einem langen Arbeitstag im Niedriglohnsektor noch Energie zur Verfügung, um ausführliche Artikel mit ernsthaften Argumenten zu lesen? Nein, die von der Lohnsklaverei Erschöpften gehen abends nicht in die Bibliothek. Sie gehen auf den Boulevard und amüsieren sich über das Paarungs- und Trennungsverhalten von Einzellern, welche die Brot- und Spieleindustrie zu Prominenten aufgeblasen hat. Was sagen die Bäckers zur Trennung der Pochers? Welcher Van der Vaart tröstet sich gerade mit wem? Und sehr viel anspruchsvoller dürfen auch die politischen Diskussionen nicht sein. Will man die Zuschauer bei der Stange halten, muss man an ihr tanzen. Natürlich könnte man in den Talkshows bis zur Wahl jetzt jeden Abend ein wichtiges Thema behandeln und neutrale Fachleute erklären lassen, was die einzelnen Parteien zum jeweiligen Thema in ihren Programmen tatsächlich sagen. Aber das wäre doch für alle viel zu anstrengend. Und wer will schon riskieren, dass das Wahlvolk wirklich weiß, was hier los ist? Eines aber muss man der unschlagbaren Angela Merkel lassen. Die Idee, den Wahlkampf der CDU von Peer Steinbrück organisieren zu lassen, die war genial. Bis neulich.